Servus.
Grüezi.
Und hallo, willkommen zur 96. Ausgabe unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich.
Und Florian Gasser, Redakteur bei den Österreichseiten der Zeit in Wien.
Unsere zwei Themen in dieser Woche. Wir wollen reden darüber, wie die Organspenden in unseren Ländern eigentlich geregelt sind. Da gibt es nämlich große Unterschiede. Und endlich über den Skirennsport. Das scheint für euch irgendwie ein wichtiges Thema zu sein. Ich bin gespannt auf all die Anekdoten und pathetischen Erklärungen zum Skirennsport.
Und du hast noch was vergessen, Lenz. Wir wollen ja etwas von unseren Hörerinnen und Hörern.
Das Herz oder die Niere oder die Leber?
Warum nicht?
Nee, ganz so hart ist das nicht. Wir wollen nur die Stimme. Wir haben ja gerade die 96. Folge. Ich habe es ja gerade schon anmoderiert. Das heißt ja auch, in 4 Wochen kommt unsere tatsächlich schon 100. Folge. Hätten wir, glaube ich, auch nicht gedacht, dass wir es mal so weit schaffen und jetzt immer noch was zu sagen haben. Und wir haben uns was Besonderes überlegt für diese 100. Folge.
Also eigentlich machen wir jetzt User-Generated Content, weil wir einfach zu faul sind, um eine eigene Sendung zu machen.
Ja, warte mal ab. Also ja, du hast auf eine Art recht. Also wir haben ja diese Mailadresse alpen@zeit.de, an die wir oft Themenvorschläge oder auch böse oder liebevolle Korrekturen oder auch mal Lob bekommen. Und jetzt wollen wir von euch, von Ihnen, von unseren Hörern, dass Sie uns einfach mal an diese Adresse schicken, was Sie immer schon von uns wissen wollten, was Sie uns immer schon mal fragen wollten. Zu unseren Ländern, zum Podcast.
Zu Straches Hund.
Bitte nicht zu Straches Hund. Ehrlich, bitte nicht. Und wenn es um die Sprache geht, keine Hemmungen. Also wir senden jeden Dialekt, ob plattes Deutsch, bellendes Steirisch, krachendes Tirolerisch oder auch Wiener Singsang.
Ich würde für einmal sogar so weit gehen, dass wir sogar Berndeutsch ausstrahlen.
Das musst du dann übersetzen, bitte.
Oder auch Französisch und Italienisch oder Rätoromanisch. Wir nehmen alles. Ob wir es dann wirklich verstehen und richtig verstehen, ist eine andere Frage. Aber schicken Sie uns diese Soundfiles.
Das Wichtigste ist also im O-Ton, also nicht als Text, sondern als Sprachnachricht, einfach kurz auf dem Handy aufnehmen vielleicht und uns per Mail schicken, Fragen über unsere Länder, über den Podcast, per Mail an alpen@zeit.de, nicht länger als 20 Sekunden, damit wir es auch alles unterkriegen, und zwar bis zum 12. Februar ungefähr. Und wir werden dann in der 100. Sendung, in der Jubiläumssendung, möglichst viel davon senden im Podcast und möglichst viel natürlich auch beantworten oder besprechen oder uns verwehren oder was auch immer wir dann zu tun haben.
Ja, und da geht die gute Idee flöten, dass wir mit dieser Sendung nichts zu tun haben.
Und ich habe auch gleich noch was, was nicht wir allein tun können, sondern wo wir auch auf euch, auf Sie, auf die Hörer angewiesen sind. Und zwar sind wir im Rennen um den Deutschen Podcastpreis, eine neue Veranstaltung in Deutschland. Dieser Podcastpreis wird per Hörervotum entschieden und wir brauchen da also die Stimmen all unserer Hörer, die Stimmen von euch und von Ihnen, und zwar unter www.deutscher-podcastpreis.com. Und dann einfach nach unserem Podcast suchen auf der Seite im Abstimmungstool und dann einfach für uns voten. Und dann hoffen wir, dass wir am Ende gewinnen und eine riesige Party feiern können. Ich glaube, die Preisverleihung ist in Berlin. Also, vielen Dank dafür. Das läuft noch ein paar Wochen. Wir werden jetzt natürlich andauernd und immer wieder daran erinnern.
Stopp. Wir müssen jetzt schon noch eine Drohung aussprechen. Wenn wir nicht gewinnen sollten, dann streiken wir eine Woche. Es braucht ein Incentive, damit die Hörerinnen und Hörer für uns auch wirklich abstimmen.
Es wird jetzt niemand für uns abstimmen, weil er noch ein Chaos ist.
Vielleicht auch nur, damit Matthias einfach mal eine Woche verschwindet und Florian nicht in Ruhe reden können. Aber lass uns mal zum ersten Thema kommen, nach diesen ganzen internen Ankündigungen sozusagen. Organspende. Wir hatten dazu im Bundestag hier in Deutschland ja eine ziemlich wichtige Entscheidung, so vor einer Woche war
das. Es war doch keine Entscheidung, es bleibt alles beim Alten, oder?
Naja, es war schon eine Entscheidung, aber ja, es stimmt, es verändert sich tatsächlich nicht allzu viel, aber das ist ja genau der Grund, weswegen mich interessiert, wie es bei euch so geregelt ist, weil das bei euch ja tatsächlich sehr, sehr anders geregelt ist, als das, was man sich in Deutschland so traut oder auch nicht traut. Bei uns ist ja das Problem, ich weiß nicht, ob das bei euch ähnlich ist, dass laut aller Umfragen eigentlich ein großer Teil der Deutschen, 80% sind es ungefähr, Organspenden eigentlich positiv gegenübersteht, also theoretisch bereit wäre, auch Organe zu spenden, aber nur 40% haben tatsächlich so einen Organspendeausweis, in dem dann drinsteht, ob sie bereit sind zu spenden oder nicht. Das heißt, es gibt viel weniger Spender als eigentlich Menschen zu Spenden bereit wären. Und das ist, gerade weil es in Deutschland ungefähr 10.000 Menschen gibt, die auf ein Spenderorgan warten, natürlich ein großes Problem und es gilt halt, diese Lücke zu schließen. So, jetzt haben der Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU und der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, das ist dieser Typ mit der Fliege, ihr kennt ihn bestimmt alle, einen Vorschlag gemacht. Die wollten eine sogenannte Widerspruchslösung einführen. Das heißt, jeder Deutsche wäre erstmal automatisch Organspender und müsste dem aktiv widersprechen, wenn er das eben nicht will.
Das, ja, so wie bei uns halt, nicht?
Genau, das ist so, wie es bei euch in Österreich schon ist, wäre es dann bei uns auch gewesen. Durchgesetzt haben sich Spahn und Lauterbach mit dem Vorschlag aber nicht, sondern es gab das noch ein anderes Lager, das so ein bisschen gemäßigter war. Die waren dafür, dass Ärzte, aber auch Bürgeramtsmitarbeiter regelmäßig ihre Patienten, also oder ihre Kunden, wenn man im Bürgeramt ist, daran erinnern, dass es diese Möglichkeit der Organspende gibt.
Moment. Also wie muss ich mir jetzt das vorstellen? Also wenn ich jetzt Deutscher wäre, sagen wir, ich wäre sogar Berliner und ich würde jetzt...
Dass du dir allein das schon vorstellen
kannst, finde ich bewundernswert. Ja, das ist jetzt ein großes Gedankenexperiment. Also wenn ich jetzt einen neuen Pass beantragen würde, wenn ich denn überhaupt einen Termin dafür kriegen würde in Berlin, das ist ja schon mal die erste Hürde, dann fragen die mich jetzt, Herr Daum, wollen Sie nicht mal eine Niere spenden?
Ich will gerne nur einen Pass. Es klingt so ein bisschen wie die Bürgeramtsvariante von, haben Sie eine Payback-Karte? Also ja, tatsächlich, das ist ein bisschen skurril, aber es könnte natürlich trotzdem funktionieren, weil die Zahlen, die ich oben genannt habe, also diese großer Teil der Deutschen, die eigentlich bereit wäre zu spenden, aber keinen Spendeausweis hat, weil die genau sich dadurch ändern könnten. Also dadurch, dass es den Leuten ins Gedächtnis gerufen wird, dass man das überhaupt machen kann. Dazu passt auch, dass an dem Tag, an dem im Bundestag diese Debatte war zur Organspende in der vergangenen Woche, die Website, auf der man sich den Organspendeausweis bestellen kann, down war. Die war nicht erreichbar wegen Überlastung. Also das heißt, dass allein das Sprechen über das Thema... Weil alle
Journalisten drauf geschaut haben.
Ja, du überschätzt unsere Branche, so viele sind wir dann auch nicht mehr. Also allein das Reden darüber hilft offenbar schon, damit die Leute auf die Idee kommen, okay, ich mache das jetzt einfach mal.
Ich wollte mich jetzt eigentlich über den Organspendeausweis in der Schweiz lustig machen, weil das ist so ein popliger Zettel, der mir immer wieder im Portemonnaie zerknüllt. Also jeder Küngelzüchterverein, der hat heutzutage eine professionellere Membercard, aber wieder mal halt mit der Recherche einen blöden Spruch eigentlich zerschossen, weil eigentlich sollte man sich jetzt online, habe ich gemerkt, als Spender direkt ins Register eintragen.
Aber das heißt, ihr habt auch nicht die Widerspruchslösung wie bei uns. Ihr müsst auch aktiv.
Nein.
Aber du hast das gemacht, ja, du bist eingetragen und ja, hast klar, so einen Ausweis.
Klar. Also ich wüsste nicht, was ich mit meinen Innereien nach meinem Ableben anfangen soll. Ich wüsste auch nicht, was da meine Liebsten und Nächsten damit anfangen sollen. Und ich glaube ja auch, selbst wenn man mich einbalsamieren sollte und irgendein Mausoleum ausstellen, ich glaube, das Zeug, das drin ist, das braucht es ja dann nicht mehr so. Also so habe ich das zumindest mal gelernt. Und
wo lernt man sowas?
Ja, man recherchiert, man schaut, wie es dem Typen auf dem Roten Platz in Moskau ergangen ist. Und dann ein Punkt noch, ja. Also was ich halt noch wichtig finde, auch in dieser Debatte, ich glaube, wie bei so vielen Debatten, wenn man jetzt nicht direkt, aber indirekt betroffen oder Leute kennt, also ich habe gute Freunde, die ich nicht mehr hätte, wenn es keine Spenderorgane gäbe. Und von dem her ist das, liegt das auch etwas auf der Hand, dann sich als Spender einzutragen.
Das heißt, die Regelung bei euch ist so, du musst dich irgendwo aktiv melden und dann wirst du Spender, ja?
Genau, also momentan ist es so, dass du eben explizit dein Einverständnis zur Organspende geben musst oder deine Angehörigen müssen wissen, wie du darüber denkst. Also es kann auch so sein, dass du einfach mal deiner Frau, deinem Mann oder wem auch immer, die ich dann ans Totenbett, am Totenbett steht, dem mal irgendwann mal gesagt haben musst, wie du zur Organspende stehst und die können dann gegenüber den Ärzten auch entscheiden, was dann mit eben deiner Leber, deinem Herz oder was auch immer passieren soll. Aber das bedeutet auch für die Schweiz, also ist noch interessant, das sind nicht dieselben Zahlen, einfach Faktor 10 jetzt wie zu Deutschland, bedeutet halt aber auch hier, dass viel zu wenige Organe gespendet werden. Also rund 100 Menschen sterben jährlich in der Schweiz, weil sie kein neues Organ erhalten. und Ende 2019 warteten insgesamt 1415 Patienten auf ein Organ. Bei euch waren es ja, glaube ich, sind es etwa 10.000 so. Also das ist genau dieser Faktor.
Genau, bei uns sind es etwa 10.000 und das Sterben, es gab mal so Zahlen, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie super seriös die sind. Es gab mal Zahlen, dass ungefähr 3 Deutsche am Tag sterben, weil sie kein Organ kriegen.
Ja, aber das kommt dann wieder etwas auf selben. Bist du etwa bei 1000, bei uns sind es etwa 100. Also ich glaube, das ist sehr vergleichbar.
Genau, genau, genau. Aber ich finde es ja eigentlich einleuchtend, dass ihr diese Regelung habt, ne, ihr Schweizer, weil ihr lasst euch ja eh nicht so gerne reinreden, was ihr privat so macht und was ihr mit euren Organen so anstellen solltet.
Ja, mag sein, aber also ich persönlich bin hier eigentlich ein Befürworter dieser Lösung, bei der der Default-Modus auf Spender steht. So. Und das soll sich jetzt eigentlich auch ändern. Also zum einen fordert eine Volksinitiative die Einführung der sogenannten, eben dieser Widerspruchslösung, die Österreich kennt, und zum anderen will der Bundesrat einen sogenannten Gegenvorschlag zu dieser Initiative erarbeiten. Dabei soll, anders als bei der Initiative, auch klar geregelt sein, wie viel die Angehörigen der Verstorbenen mitzureden haben. Das ist im Initiativtext nicht wirklich erwähnt. Da geht's eben, es geht auch so etwas eine Abschreckung, dass man so gewisse Gegenargumente oder Ängste davor beruhigen kann oder den Leuten nehmen kann. So.
Florian, wenn ihr diese Widerspruchslösung schon habt, was hat sich denn dadurch geändert? Also diese vielen Toten, von denen Matthias und ich jetzt gesprochen haben, diese langen Listen und so weiter, ist das bei euch besser geworden, seitdem es die Widerspruchslösung gibt? Gibt es jetzt deutlich mehr Organspenden?
Keine Ahnung.
Okay, hättest du es vielleicht rausfinden können, lieber Florian?
Ich habe vom Streik erst gesprochen, wenn wir den Podcastpreis nicht gewinnen. Das ist
Early Adopter. Nein, ihr tut es ja so, als ob diese Widerspruchslösung irgendwie was ganz was Neues wäre, dass man erst gestern rausgefunden hat, dass man das so machen kann. Aber ich habe deshalb keine Ahnung, weil es bei uns immer irgendwie schon so war. Also das geht zurück auf den Europarat, der 1978 die Widerspruchslösung vorgeschlagen hat als Regelung über die Organentnahme bei Verstorbenen. Und viele Länder sind halt da gefolgt, also Frankreich, Italien, Schweden, Ungarn und eben Österreich. Und bei uns gilt das seit 1982. Also um ganz ehrlich zu sein zu euch zwei, ihr seid der Sonderfall, nicht wir.
Ihr wart einfach wieder einmal obrigkeitsgläubig. Aber was ich...
okay.
Nein, aber was ich interessant finde, in dieser Debatte spielen ja auch die Kirchen immer wieder eine Rolle oder verschiedene Religionsgemeinschaften, deren Meinung dazu oder die Meinung deren Exponenten dazu. Also kurz gesagt, dass in einem derart katholischen Land wie Österreich das einfach so eingeführt wurde, ohne kirchliche Kritik, das erstaunt mich etwas.
Also, weil du gesagt hast, sie spielen eine Rolle, sie glauben, dass sie eine Rolle spielen können. Ich finde ja nicht, dass die Kirche etwas angeht, aber...
Ja, aber sie reden mit.
Ja, genau. Aber eben der Vollständigkeit halber kann man jetzt schon erwähnen, also die katholische Kirche hat mit Organtransplantation eigentlich kein Problem, solange sie freiwillig ist und Organe nicht zum Handelsobjekt werden. Das hat Johannes Paul II. Schon mal gesagt. Und es sei auch ein Akt der Nächstenliebe, das steht in der Enzyklika Evangelium Vitae.
Mit dem freiwillig, ich bin ja nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also ich, sagen wir so, ich persönlich als Betroffener fände eine Widerspruchslösung auch besser, weil ich das, was du beschreibst, Matthias, auch wichtig finde, dass es einfach mehr Organspenden gibt und dass Menschenleben gerettet werden. Ich finde aber, sagen wir mal, auf einer abstrakten politischen Ebene finde ich das einen ganz schön krassen Eingriff. Diese Regelung, also diese Widerspruchslösung, die ihr da habt, Florian, und die bei uns diskutiert wird in Schweiz und in Deutschland jetzt abgelehnt wurde, die bedeutet ja eigentlich, dass dein Körper per Default quasi, also per Grundeinstellung nach dem Tod der Gemeinschaft gehört und du aktiv dagegen vorgehen musst, um das zu verhindern und dass quasi der Staat Zugriff auf meinen Körper hat und ich etwas dagegen tun muss, um das zu verhindern. Das ist eigentlich doch die Definition von totalitär, oder? Der Staat hat Macht über alles, auch über meinen Körper.
Totalitär? Ernsthaft?
Also, ja, totaler Machtanspruch. Bis in meine Fingerspitzen rein sozusagen, bis in meine Nieren rein.
Ja, bei den Nieren schon, aber ich meine, erstens einmal, es ist ja nicht der ganze Körper, wie Matthias gesagt hat, du kannst dich danach noch immer einbalsamieren lassen, es werden halt vielleicht ein paar Organe rausgenommen. Also totalitär finde ich es nicht und vor allem, also das finde ich ehrlich gesagt absurd fast schon, und du kannst ja jederzeit, also idealerweise sollte es noch am Leben sein, dem Ganzen widersprechen. Deswegen heißt es ja Widerspruchslösung.
Ja, trotzdem, also ich finde sozusagen der Gedanke, dass man erst etwas tun muss, damit man damit ich persönlich nicht zur Verfügungsmasse der Gemeinschaft werde.
Du wirst sehen, deine Persönlichkeit ist weg, wenn das passiert. Die ist futsch. Da ist nichts mehr da.
Ja gut, aber das ist doch meine Entscheidung. Also mein Körper gehört ja mir sozusagen. Da kann ich ja erstmal drüber bestimmen.
Aber
sozusagen.
Du bist
das
nicht mehr.
Normaler liberaler Selbstbehalt. Aber vielleicht habe ich auch zu viele Liberalismusbücher in den letzten Jahren gelesen, als dass mich da irgendwie in mir sich noch irgendetwas regt, dass dagegen ist. Und ich finde auch von der praktischen Seite spricht ja sehr viel dafür. Aber irgendwie so philosophisch finde ich es echt ganz schön grenzwertig.
Ja, aber eben, aber dann muss man auch nochmal schauen, also wann kommst du überhaupt als toter Organspender in Frage? Also das ist ja nur dann, wenn du in einem Spital, in dem es eine Intensivstation gibt, stirbst.
Okay. Es gibt schon andere Möglichkeiten.
Ja, aber das muss recht zügig gehen. Also wenn du jetzt zu Hause stirbst oder irgendwie tot umfällst und da geht es nicht schnell genug, dann will niemand mehr dein Herz, deine Niere oder was auch immer. Also die Chance ist groß, dass entweder du, wenn du irgendwie chronisch krank bist, oder auch deine Angehörigen sich Zeit haben, um sich solche Gedanken durch den Kopf gehen lassen. Weil eben, also was ich auch gelesen habe, auch bei Österreich, auch wenn es eigentlich so ist, ihr habt ja eigentlich eine knallharte Widerspruchslösung, aber da wird ja niemand einfach aufgeschnippelt gegen den Willen der Angehörigen und die Chirurgen und Transplantationsmediziner sagen dann mal, so, jetzt machen wir da mal auf, wir dürfen das.
Ja, nein.
Genau, das wäre auch meine Frage, Florian, was muss ich denn tun, wenn ich jetzt sage, sorry, ich möchte bitte nicht, dass ihr mit meinem Körper rumschnippelt, nachdem ich tot bin. Was muss ich tun, um das zu verhindern, die Organspende?
Also du hast mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel einfach in den Ausweis, den du immer bei dir als einen Zettel reintun, indem du das erklärst und sagst, ich will das nicht. Du kannst es aber auch mündlich tun, also zum Beispiel vor Angehörigen. Und wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, dann gibt es das Widerspruchsregister, da kann man sich eintragen lassen. Und die Krankenanstalten sind verpflichtet, vor einer Organentnahme da reinzuschauen, ob dieser hirntote Patient, bei dem sie jetzt, keine Ahnung, das Herz raustun wollen noch, ob der da drinnen steht.
Und wie viele Leute stehen da drin? Wie viele Österreicher haben sich registrieren lassen als Anti-Organspender, als
Nicht-Organspender? Also ich habe ehrlich gesagt jetzt ganz schnell nur nach einer Zahl gesucht, die war aus 2016, da waren es knapp 36.000.
Und bei allen anderen darf der Körper einfach geplündert werden, weil das ist ja nur, weiß ich nicht, 1-3% irgendwas in dem Bereich, ne?
Genau, also an und für sich ja, wobei man, also in der Praxis in Krankenhäusern ist es schon so, dass man mit den Angehörigen vorher redet drüber, aber verpflichtet ist man eigentlich dazu nicht.
Hast du widersprochen?
Wozu denn? Ich brauche das ja nicht mehr dann, das Zeug. Und da bin ich schon bei Matthias. Also, und wer andere kann es vielleicht ganz gut gebrauchen.
Und dass es bei euch darum keine Debatten gibt, liegt daran, dass die Regelung so alt ist oder dass selbst der Papst dafür ist? Oder warum, kannst du dir erklären, warum es da so ein Ungleichgewicht gibt zwischen unseren Ländern? Also bei uns war es echt ein Riesending und bei euch ist es irgendwie schon lange erledigt.
Ja, also ich weiß es einfach nicht. Also in meiner Lebenszeit war das einfach so gut wie immer schon da. Und ich habe so ein bisschen einen Verdacht auch, ich glaube, die meisten Menschen wissen einfach nichts von dieser Widerspruchslösung, beziehungsweise das ist einfach so zur Normalität geworden, seit fast 4 Jahrzehnten so, wozu ist er noch groß diskutieren drüber?
Ihr seid einfach wirklich großartige Katholiken, also über die unangenehmen Dinge, da wird lieber geschwiegen drüber.
Oder wir machen sinnvolle Dinge und brauchen da nicht noch ständig Debatten drüber führen, könnte man so sehen.
Dann sag doch nochmal, also, Florian, bringt das Ganze denn was? Also führt das dazu, dass am Ende mehr Leute überleben, dass mehr Organe transplantiert werden?
Also ich habe da so eine Zahl gefunden aus dem Jahr 2018. Da wurden 795 Organe verpflanzt. Auf Platz 1 war die Niere. Und davon, von den 400 Nieren, waren ungefähr 70 Lebensspenden. Also der Spender war nicht tot. Gleichzeitig standen in dem Jahr 826 Leute auf der Organwarteliste. Also es waren mehr Leute auf der Warteliste, als Organe verpflanzt wurden. Und ja, also von denen sterben auch manche, während sie darauf warten. Und es ist also nicht so, dass man glauben sollte, mit der Widerspruchslösung wäre das Dilemma gelöst, dass man zu wenig Organe hat.
Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
Die Zürcher Michelle Halbherr ist heute 34 Jahre alt und aufgewachsen ist sie aber bei einer drogenabhängigen Mutter. Und später dann als Teenager lebte sie bei streng religiösen Pflegeeltern. Nachlesen konnte man ihre Geschichte vor einigen Jahren in ihrer Autobiografie mit dem Titel Platzspitzbaby. Der Platzspitz, das muss man hier vielleicht wissen oder sagen oder erklären, war der Park hinter dem Landesmuseum in Zürich, also gleich beim Hauptbahnhof, wo sich so von Mitte, Ende der 80er Jahre bis Anfang der 90er Jahre eine offene Drogenszene breit machte, der sogenannte Needle Park. Ich mag mich selber noch daran erinnern, wie wir mit der Schule im Landesmuseum waren und dann hinten raus aus dem Fenster schauten und was wir da sahen, war wirklich erschütternd. Also unter offenem Himmel wurde gespritzt, gefixt, gedealt. Es war wirklich kein schöner Anblick. 1992 wurde dann der Platz spitz geräumt, was aber nicht sehr viel nützte, weil sich die Szene einfach in relativ kurzer Zeit auf einem nahegelegenen Areal des stillgelegten Bahnhofs Leiten breit machte. Auch dort ging das öffentliche Elend weiter und vor allem auch die umliegenden Quartiere wurden in Mitleidenschaft gezogen. Fixe, die sich in Hauseingängen einen Schuss setzen, aggressive Dealer, die einen Stoff loswerden wollten, Abhängige, die irgendwie zu Geld kommen mussten und dadurch einbrachen, Leute überfielen etc. Und mittendrin in diesem Elend war die Mutter von der vorhin erwähnten Michelle Halper, die mit ihrer Tochter im Zürcher Oberland wohnte, aber halt immer wieder in die Stadt ging, Stoff suchte und dort abstürzte. Wieso ich das alles erzähle? Weil jetzt Halpers Geschichte und eine Verfilmung von Platzspitz Baby ins Kino kommt mit Sarah Spale und Luna Mvesi in den beiden Hauptrollen von Mutter und Tochter. Der Film ist von der Autobiografie von Halper inspiriert, erzählt aber eine Geschichte, die davon etwas abweicht, also eigentlich eine Geschichte, die für die Geschichten von vielen Kindern von Drogeneltern in der Schweiz, aber vielleicht auch in Deutschland und Österreich stehen könnte. Es ist ein Film, der ein düsteres Kapitel der jüngeren Geschichte der Schweiz zeigt. Das ist aber gleichzeitig auch ein Kapitel, das beweist, wenn der Problemdruck hierzulande genügend hoch ist, dann kann sich das kleine Land doch zur globalen Avantgarde aufschwingen. Denn die Szene am Letten, aus diesem alten Bahnhof, die wurden schließlich auch geräumt, aber gleichzeitig wurde versucht, den Süchtigen tatsächlich zu helfen, unter anderem mit staatlichen Methadon- und Heroinabgaben, sodass die Schweizer Drogenpolitik in den 90er Jahren zu einer der damals progressivsten der Welt wurde.
Unser zweites Thema, der Skirennsport. Das scheint ja gerade in diesen ein, zwei Wochen im Januar besonders wichtig zu sein. Was ist da los? Helft ihr mir Flachlandlein mal auf die Sprünge?
Ernsthaft? Schon wieder? Also, willst mich
verarschen? Ja, bitte. Ich dachte, das ist das Prinzip dieses Podcasts, dass ich von euren Ländern keine Ahnung habe, wie ihr euch darüber empören könnt.
Das wirst du doch kennen. Ich meine, alles andere ist zweitrangig.
Ja, okay. Und das sind so Skirennen, ja?
Oh,
ja,
ey.
Und die sind, warum jetzt wichtig?
Das,
also bisher hast du einfach nur so Orte in den Raum geworfen.
Das ist so Fußball, da gibt es so, wieso geben wir nicht einfach allen 22 einen Ball? Da müssen sie sich nicht mehr um den Ball streiten.
Hey, dass manche Sportarten beliebter sind als andere. Wir können auch gerne mal über Snooker oder Dart reden oder endlich mal wieder über Biathlon.
Dass ihr immer eine Waffe dabei haben müsst, wenn ihr auf Schienen steht, das ist eine andere Geschichte.
Aber hey, ihr seid die mit den Waffen zu Hause.
Aber was interessant ist, dass der liebe Vorhin wieder nur ein Rennen erwähnt hat.
Ja, logisch.
Es geht um zwei. Du schlechter Verlierer, du hast einfach die Niederlage vom vergangenen Samstag am Lauberhorn noch nicht verarbeitet. Schließlich gab es für euch Österreicher nichts und der Kugelblitz Beat Feutz aus dem Emmental hat euch wieder mal vernichtend geschlagen. Sogar die Deutschen waren ja besser als ihr. Die wurden wenigstens Dritter.
Also Lauberhorn, diese so eine Retro-Strecke, die an vergangene Zeiten erinnert im Berner Oberland. Also ja, okay, komm an. Panorama ist schön, aber sonst gut. Aber ich meine, Kitzbühel, ganz ehrlich, das ist der Super Bowl des alpinen Skisports. Mausefalle, Steilhang, Seidelalm, Hausbergkante. Und es ist so steil wie sonst nirgendwo. Ich meine, da werden Mythen geboren.
Ja, habt ihr auch Rihanna in der Pause zwischen den Durchgängen dann? Oder? Oder wer tritt da bei euch so auf?
Rihanna auf einem Monoski.
Wer hat denn jetzt bei diesen ach so wichtigen Rennen, wer hat denn diesmal die nationale Ehre der Österreicher und Schweizer gerettet? Habt ihr denn jemals eure Heimrennen gewonnen?
Das eine ist erst noch. Mann, konzentrier dich mal. Also, vergangenes Wochenende war Lauberhornrennen, nächstes Wochenende ist Kitzbühel, Hahnenkammrennen. So.
Und wenn ich die aktuellen österreichischen Skifahrer namentlich kennen würde, dann könnte ich dir jetzt auch diese Frage beantworten.
Okay, das heißt, du pöbelst mich hier an, weil ich keine Ahnung vom Skirennsport habe und dabei dabei hast du selber keine Ahnung, wer da mitfährt, ja?
Richtig. ja.
Auch das ist Katholizismus.
Naja, na, schau, also wir haben ja über meine mäßige Sportbegeisterung uns schon öfter köstlich amüsiert und so Fußballverbot, haha. Und also ganz ehrlich, ich verstehe die Faszination von Skirennen. Ich habe auch viele gesehen, live und im Fernsehen. Aber irgendwann hat man dann halt auch die Skirennen gesehen. Also ich kenne zwar schon Leute, die das seit 30, 40, 50 Jahren machen und sich jedes Skirennen anschauen, aber für mich war es halt irgendwann genug.
Das finde ich auch ein Unterschied übrigens zum Fußball, ne? Also ohne das jetzt gewichten
nein,
zu wollen.
Nein, also jetzt.
Nee, Moment, weil es ist halt einfach immer die gleiche Strecke, die gefahren wird. Ja,
also Fußball ist immer ein anderes Spiel. Ja, ich weiß schon.
Genau, immer ein anderes Spiel. Aber das heißt, du schaust gar keine Rennen mehr?
Nein, also zufällig vielleicht mal.
Ich muss ja ganz ehrlich sein, also mir geht es ähnlich. Früher war das für mich doch so ein prima Samstagmorgenprogramm. Noch etwas Skirennen schauen, frühstücken dazu, Kaffee trinken. Aber irgendwie packt mich das nicht mehr so richtig. Vielleicht, wahrscheinlich ist es, dass mir einfach die Zeit dafür zu schade ist. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass zum Beispiel in diesem Winter also hier in Zürich noch nie Schnee lag. Und wenn ich mir dann Rennen am TV anschaue, die auf diesen Kunstschneebändern auf grünem Hintergrund stattfinden, das sieht ehrlich gesagt, das sieht nicht nur scheiße aus, sondern es ist auch ein ökologischer und ökonomischer Wahnsinn. Wobei, also ich muss da feststellen, ich bin da in einer Minderheit, also kein anderer Event, der jährlich stattfindet, erzielt am Schweizer Fernsehen höhere Einschaltquoten als die Lauberhornabfahrt.
Ja, ich meine, das ist, also die Quoten sind bei uns auch nach wie vor sensationell. Aber nochmal zu dem anderen, so ich habe die Skirennen gesehen. Also ernsthaft, ich kenne einen alten Mann, einen Kitzbühler, der hat eine Hütte am Hahnenkamm. Und bei dem war ich auch mal und der hat mir dann so erzählt, dass er eben früher in den 50er Jahren selber Skirennen gefahren ist, unter anderem mit Toni Seiler und den ganzen Irren. Und damals waren halt die Unterschiede zwischen den Läufern gewaltig. Also das waren teilweise oft mehrere Sekunden Abstand. Er hat mir mal erzählt, er hat ist für Hahnenkamm mitgefahren, ist dann gestürzt, in der mittendrin wieder aufgestanden, weitergefahren und ist dann trotzdem nur Sechster oder Siebter geworden. Also das, das im Teil spielt sich das alles, wenn überhaupt, in diesen Zehntel- oder Hundertstel-Sekunden-Bereichen ab. Und das kann dann schon langweilen. Und er hat es eben auch gesagt, dass ihn es langweilt, er schaut das auch nicht mehr an. Und die richtigen Schlachten, die finden halt nicht mehr auf der Piste statt. Und das Unterhaltsamste, wenn ich dann zufällig mal dazu komme, Skirennen zu schauen, ist halt am Ende dann doch der ORF-Co-Kommentator Armin Assinger.
Überrascht mich ja jetzt ein bisschen, dass Florian, dass du dich nach Schlachten sehnst, aber gut, vielleicht kommt auch daher der Mittelalter-Fable. Aber stört euch das eigentlich nicht? Das frage ich mich immer, wenn ich Skisport gucke, aber generell auch, ehrlich gesagt, Wintersport, dass bei eurem Nationalsport, also bei diesem beim Skirennsport, eigentlich nur so ein paar Länder mitmachen. Das ist ja wirklich sehr beschränkt. Das ist ja fast so schlimm wie beim Bobsport mit den Deutschen, wo auch irgendwie nur drei Nationen mitmachen.
Es ist uns ziemlich egal, um ehrlich zu sein, weil wir sind die besten Skifahrer der Welt und es reicht. Und allein deine Frage ist deutsche Großkopfigkeit.
Dass die Welt klein ist, ist ja. Dann egal, ja. Okay.
Wobei, darf ich da noch etwas mal anmerken? Ich mach's trotzdem. Hey, wieso wird der so unrund, sobald es um
genau
Schnee,
weiß, was jetzt
um
kommt.
Berge und so? Hast du mal jüngst auf die Nationenwertung geguckt?
Ich habe nicht drauf geschaut, aber du hast mir einen Screenshot davon geschickt und zwar mehrfach.
Seit 30 Jahren, das muss man hier eben auch sagen, seit 30 Jahren steht die Schweiz da wieder mal zumindest vorläufig auf Platz 1.
Und wo lebt der Beat Feutz? In der Nähe von Innsbruck. Der wäre ohne Österreicher gar nichts. Genauso wie viele andere Skifahrer nicht, weil die alle auf unseren Skischulen zum Beispiel in Stams ausgebildet werden. Also... Ja.
Ich bin echt ein bisschen sprachlos. Also ich ironisiere hier irgendwie so rum bei dem Thema, aber euch scheint das irgendwie ernsthaft wichtig zu sein, ja? Also so definiert ihr euch so ein bisschen. Wir haben ja oft über Patriotismus geredet und so, ja? Also Skirennsport, ja?
Also nochmal zum anderen zurück. Ich kokettiere ganz gern damit, dass mir dieses ganze Sportding und so egal ist. Aber wenn ich so...
Du klingst gerade etwas anders, wenn ich das
ja,
anmerken
genau.
Darf.
Ja, na eben. Also wenn ich so drüber nachdenke und ehrlich zu mir bin und sagt es halt bitte nicht weiter, ich befürchte, dass es mir wichtiger ist, als ich es mir selber eingestehen möchte. Und ich kenne ja auch viele von diesen ganzen Geschichten, also zum Beispiel ein Höllenritt von Franz Klammer bei den Olympischen Spielen 76 in Innsbruck oder die Geschichte 4 Jahre davor, als Klammer in Japan bei den Olympischen Spielen disqualifiziert worden ist wegen der Amateurregel und dann in Wien von Bundeskanzler Bruno Kreisky und 100.000 Menschen empfangen wurde. Also diese Geschichten kennen bei uns jeder. Oder ich habe eben Petra Kronberger und Anita Wachter, die irgendwie alles zusammengewonnen haben.
Ja? Zwischenfrage. Warst du je live an einem Skirennen?
Selbstverständlich.
Aha, okay. Nee, das war ich nie.
Also ja, der Patrick Hofl war ja bei mir vor der Tür.
Okay, sorry.
Und auch die Rennen von Hermann Mayer, kennst du diese Geschichte von 1998? Auch
ich habe die Bilder vor Augen, mein Freund. Vor Augen, wie er abhebt in dieser Kurve und so wie ein Kampfflieger 40 Meter weit durch die japanischen Lüfte kamikaze-mäßig auf die Piste knallt.
Genau, neben der Piste hinknallt, durch den Zaun durchfliegt und dann eigentlich unverletzt wieder aufsteht, in die Kamera winkt. Und wie viel, ich glaube, 2 oder 3 Tage später dann Gold im Super-G gewinnt.
Ja, er war und ja der Herminator. Also ich meine.
Er war der Herminator, genau. Und ja, also diese Geschichten kennt man. Und deshalb gab es, und weil es so wichtig ist in dem Land und eben selbst Menschen wie mich auf irgendeine merkwürdige Art und Weise berührt, gab es ja auch diesen seltsamen Aufschrei im Land, als vor ein paar Jahren kam, so Missbrauchsvorwürfe gegen frühere Skistars und Trainer. Und da gab es eine richtige Kampagne gegen diese Journalisten, die das damals recherchiert haben. Und die Kronenzeitung, notabene ein Sponsor von der Skimannschaft, ist Sturm gegen diese Berichterstattung gelaufen.
Hm, klar, es ist halt immer schwierig, wenn das Nationalheiligtum angegriffen wird. Ne? Genau. Auch wenn es sehr zu Recht sein mag, wie in diesem Fall. Was mich noch interessiert, das Ganze ist ja nicht nur sehr wichtig für eure Identität, es ist ja auch einfach ein unglaublich gefährlicher Sport. Also da so runter zu rasen, da sterben ja auch Leute. Da gibt es aber keine Diskussion drum, ne? Bei Formel 1 immer mal wieder.
Doch, die Diskussionen gibt es schon. Also, du schaust halt Menschen zu, die ihr Leben riskieren. Und ich meine, wer auf 2 Bretteln mit mehr als 100 Stundenkilometer da runterdonnert, der ist halt wirklich nicht so defensiv unterwegs. Und kennen Sie das Lied Das Lebe der Sport von Reinhard Fenrich?
Ja, sicher. Soll ich singen?
Na, bitte nicht.
Okay,
gut. Jawohl, doch, sing, komm.
Es lebe der Sport. Aber es ist nicht so ein lustiges Lied zu singen, weil es hat so blöde Pausen dazwischen.
Das genau, aber es gibt diese eine Strophe, da heißt es: Weltcup-Abfahrtsläufe machen er mal ein bisschen müde, weil er ist abgebrüht. Wenn ihm dabei irgendwas erregt, dann nur wenn es einen ordentlich zerlegt, ein Sturz bei 120 km/h entlockt ihm ein erfreutes Hoppala und liegt ein Körper regungslos im Schnee, schmeckt erst so richtig der Kaffee. Und das ist. Diese Dinge, also das kann man sagen, okay, das ist jetzt lustig, aber das ist halt alles auch passiert. Also Ulrike Meyer ist 1994 bei der Kandahar-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen gestorben. Und ich habe das gesehen. Also die ist live im Fernsehen gestorben und ich habe zugeschaut. Und da gab es dann schon Diskussionen. Seitdem wurde auch an den Strecken einiges verändert. Aber es bleibt halt, wie gesagt, du fährst mit mehr als 100 eine Piste runter auf 2 Bretteln.
Ja, also etwas glimpflich. Ja, eben. Ich meine, das gab es ja auch mit dem Schweizer Rennfahrer. Also der kam etwas glimpflicher davon, wenn man das so sagen darf. Das war Silvano Beltrametti, der bei einem schweren Sturz im Jahr 2001 querschnittgelähmt war und seitdem im Rollstuhl sitzt. Oder Daniel Albrecht, der 2009 in Kitzbühel im, ich glaube, das war das Abfahrtstraining, so schwer stürzte, dass er nie wieder zurück in den Weltcup fahren. Der hat ein schweres Schädel-Hirn-Trauma. Und da war vor allem traurig daran, dass man so den Eindruck hatte, der will nicht wahrhaben, dass es das aus, dass es das jetzt fertig ist mit seiner Karriere. Aber
wenn ihr da über diese Sportler sprecht, ne, also ich habe ja schon ein paar Namen genannt, Hermann Mayer war wirklich ein bisschen irre und auch ein bisschen glamourös, sage ich mal. Aber wenn ich mal auf Deutschland schaue, es ist ja auch nicht so, dass es in Deutschland der Skirennsport überhaupt keine Rolle spielt. Du hast ja selber gesagt, die Deutschen sind auch bei diesem einen komischen Rennen, was da gerade so wichtig war, sogar auf Platz 3 gelandet und so. Also
das war nicht wichtig, Lenz, das Rennen war nicht wichtig.
Würdest du deinen Landsmann Dresden nicht so einfach so runterspielen, hey? Das ist eure Abfahrt.
Also wie heißt der mit Vornamen?
Das weiß ich nicht, ich weiß nur den Nachnamen.
Ja, auf jeden Fall gibt es natürlich auch in Deutschland Skirennsportler oder überhaupt ist Wintersport ja auch wichtig. Ich habe ja, glaube ich, schon
Thomas,
ein paar Mal erzählt,
Thomas
Dresen, dass ich auch ganz gerne Biathlon gucke zum Beispiel. Und die deutschen Wintersportler, die sind so im Vergleich zu den, sagen wir mal, den Fußballern zum Beispiel, so ziemlich unglamourös. Das sind oft so Leute, die irgendwie kommen halt aus bergigen Regionen. Also in Deutschland ist das dann oft die Provinz, sind oft Sportsoldaten, haben relativ unglamouröses Leben, sprechen einen krassen Dialekt so und haben was sehr, sagen wir mal, Bodenständiges im Vergleich zu den sonstigen Sportlern. Ich erinnere mich so an Katja Seitziger, Martina Ertl, Laura Dahlmeier, so, das sind so diejenigen, die mir in Deutschland da einfallen. Wer ist es denn, wie sind die denn bei euch so drauf?
Wenn der Lenz also etwas in sich geht, dann entdeckt er den Skisportler in sich. Ja,
ganz anders als Florian, ich gucke ja alles. Ja? Also ich gucke bestimmt mehr Skirennen als ihr beide zusammen, aber hat mehr was mit meiner psychischen Verfasstheit zu tun, als damit, dass mich das wirklich interessiert. Aber bei euch, wenn die bei euch so riesige Stars sind, sind das dann auch andere Typen? Also verändert das diese Leute? Sind das bei euch, keine Ahnung, sind die groß bei Instagram und essen die auch Goldsteaks wie unsere Fußballer in der Bundesliga?
Ob sie Goldsteaks essen, das weiß ich nicht. Bei Instagram sind sie heute sicher fast alle. Aber ich muss so sagen, also ich wurde ja in der Ära von Pirmin Zurbriggen und Vreni Schneider skisportmäßig sozialisiert. Das waren damals die großen Stars. Der eine aus dem Wallis, recht religiös, die andere aus dem Glarnerland, sehr bodenständig. Die hat übrigens dann auch mal gesungen. Ein Kaffee am Pisterrand. Aber lustig.
Toll.
Gell, super. Nein, aber lustig waren damals eigentlich andere. Zum Beispiel der kratzbeißige Peter Müller, der es bis heute nicht verwundert hat, dass nicht er, sondern eben Zobrick zum Liebling der Nation wurde und der immer wieder gegen diese verdammten Berger austeilt und eben bis heute, also er selber war aus Adliswil, das ist ein Vorort von Zürich, am Samstag war da im Tagesanzeiger wirklich ein herrliches Interview mit dem. Ich muss das kurz zitieren. Für die anderen Schweizer waren meine Siege fast wie die Todesstrafe. Da war ein Zürcher, der den Berglern um die Ohren fuhr. Das ging doch nicht. Die Zürcher sind ja nur dafür da, den Berglern das Geld in die Region zu bringen. Oder noch bekannter und also der glamouröste Skifahrer, den die Schweiz je hatte, das war Bernhard Russi. Den habe ich
da zwar. Da wären wir bei Schlachten. Franz Klammer gegen Bernhard Russi.
Gut, kommen wir später vielleicht noch dazu. Aber Bernhard Russi, also den habe ich jetzt nie live am TV Funk gesehen, da bin ich zu jung für. Aber der war auch nach seinem Karrierenende ein schweizweit geliebter Sonnyboy. War 30 Jahre lang Co-Kommentator am Schweizer Fernsehen, machte Werbung für den Bergbau und Ferrari, also für Subaru. Und dabei, der hat der ist wirklich ein Phänomen. Der Typ hat so ein wahnsinnig gutes Image. Wen du fragst, egal wen, also auch in urbanen Gefilden. Auch ich finde, wenn du den siehst, der ist einfach sympathisch. Dabei lässt er bis heute für die FIS in allen möglichen Ländern irgendwelche Wälder abholzen und Abfahrtspisten planieren, damit irgendwelche Autokraten wieder mal ihre Olympischen Spiele durchführen können. Aber der kann dir sogar diesen Scheiß verkaufen. Also es gab wirklich, der ist wirklich ein Phänomen. Also vor 2 Jahren gab es einen Doc-Film.
Das ist euer Franz Beckenbauer.
Ja, aber ich glaube, ohne die ganzen Steuertricks, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber würde ich jetzt mal sagen. Es ist wirklich ein Phänomen, also vor 2 Jahren gab es einen Doc-Film über ihn, über Russi im Schweizer Fernsehen, in dem er auch über seine tragische Familiengeschichte sprach. Und sorry, ich muss nochmals kurz zitieren, aber der Anfang dieses Films, was er da sagt, das zeigt eigentlich alles, oder sagt sehr viel. Der Film hatte übrigens über 50%, fast 50% Einschaltquote, als er erstmals ausgestrahlt wurde. Also Zitat, mein Vater ist gestorben, als ich ihn am meisten gebraucht hätte. Meine erste Frau kam in einer Lawine ums Leben. Meine kleine Schwester ist seit frühester Kindheit schwerst behindert. Mein einer Bruder starb völlig unerwartet innerhalb von Stunden an einer Infektion. Mein anderer Bruder war ein riesiges Skitalent, hat aber seinen Weg im Leben nie gefunden. Also es ist auch so dieses Zusammenkommen von diesem, also jetzt in dieser Figur, dieses hochtragisch Private, das er aber lange Zeit auch unter Verschluss hielt, und auf der anderen Seite dieses Können, das er auch hat, oder dieses Bewusstsein, dass Sportler auch Medienfiguren sind. Der war vielleicht sogar so etwas ein Roger Federer des Skisports in seiner Außenwirkung, der er auch sich sehr bewusst war.
Also das ist bei uns ganz ähnlich mit dem, dass die Skifahrer, vor allem die eben große Nummern waren, einfach zu omnipräsenten Leuten werden, auch nach ihrer Karriere. Hermann Mayer ist so jemand, also man kommt, wenn man Zeitung liest, eigentlich um Hermann Mayer gar nicht herum. Aber auch viele andere, das mit dem Lifestyle, was du vorher gemeint hast, mit goldenem Steak, ich glaube, sie sind einfach nicht vermögend genug, um mit diesem absurden Lifestyle mithalten zu können. Ich glaube aber auch, dass die gar nicht die Typen dazu wären. Und ich lese ehrlich gesagt zu wenig Society-Plättchen, um das jetzt genau belegen zu können, aber zum Beispiel eine Geschichte, die halt bei uns jeder kennt, ist zum Beispiel, dass die ehemaligen Skifahrer Malis Schild und Benny Reich verheiratet sind. Und was bei uns halt auch gern gemacht wurde, es gibt halt so Skifahrer-Zitate, die man kennt und die man gern, mit denen man gern um sich wirft.
Ah ja, du darfst auch noch ein paar nennen, leg los.
Nein, meine sind kürzer, versprochen. Also ich fand zum Beispiel Alexandra Meisnitz im nett, die hat mal gesagt, wenn ich selber Vierte werde, ist mir der Vierfacherfolg sowas von wurscht. Und es war halt super, weil die Österreicher, weil die haben irgendwie dreifach, vierfach Siege gehabt und dann alles toll und die Viertplatzierte so, nee. Und Marcel Hirscher, damit wir den Namen auch mal erwähnen, hat auch mal gesagt, nur weil ich Skifahrer bin, bin ich nichts Besseres. Viele Menschen leisten Großartiges, egal in welchem Bereich. Ich kann halt gut Skifahren. Und das fand ich irgendwie recht sympathisch.
Aber auch etwas langweilig.
Jo, eh.
Die spinnen, die Deutschen.
Lars Eidinger spielt seit 12 Jahren Hamlet, seit 5 Jahren Richard den Dritten und ungefähr ebenso lange spielt er die Rolle seines Lebens, nämlich jene von Berlins beliebtestem Schauspieler-Hipster. Everybody loves Lars. Jetzt hat Lars Eidinger eine Tasche designt. Sie sieht ein wenig aus wie die in angeblich in Deutschland sehr berühmte Aldi-Plastiktüte, haben wir mir gesagt. Nur, kleines Detail, sie ist aus Leder und kostet schlappe 550 Euro. Finde sogar ich als Schweizer recht viel für so eine lumpige Tasche. So, aber Eidinger hat mit seiner teuren Pseudoplastiktüte nicht nur quasi ein Symbol des ärmlichen Deutschlands aufgepimpt. Nein, er hat sie auch Armut inszeniert in der Werbekampagne dafür. Also er steht da in abgehaften Klamotten und mit hängenden Schultern, die teure Tüte in der Hand, lässt er sich abbilden oder da liegt ein Obdachloser auf dem Boden mit der Tüte über dem Kopf. Na gut, okay. Also offenbar waren Eidinger und die Taschenmarke Bré, mit der er kooperiert, der Meinung, dass das nicht nur okay ist, sondern vielleicht ästhetisch, Bilder sehen eigentlich gut aus, so, aber sie fand das sogar witzig. Also witzig, sich über die Armut anderer Leute lustig zu machen. Jetzt ist es halt aber einfach so, lieber Herr Eidinger, lieber Lars, liebe Berliner Hipster, meines Wissens aus der reichen Schweiz sucht sich kein Obdachloser aus, sein Hab und Gut in Plastiktüten rumzutragen. Armut ist auch für Berliner kein Stunt, sondern, ich will mal sagen, eher eine Bürde. Und ich weiß auch nicht, aber diese PR-Bilder und diese doofe Aldi-Tüte, die sind nicht nur sauteuer, sondern das ist purer Klassismus. Ihr spinnt doch, ihr Deutschen.
Das war's diese Woche mit unserem Transalpinen Podcast. Diesmal wieder etwas überzogen, nächstes Mal vielleicht wieder etwas kürzer. Wenn Sie dabei sein wollen, dann hören Sie auch nächste Woche wieder zu. Bis dahin können Sie auch noch die Zeit Österreich und die Zeit Schweiz lesen, digital oder gedruckt, um rauszufinden, was sonst noch so los ist, außer das, was wir besprochen haben. Was habt ihr vorbereitet?
Wir haben zu einem ein großes Porträt über Sam Keller, den Direktor der Fondation Bayerler. Das ist das beliebteste Kunstmuseum in der Schweiz. Und ich habe ein Interview mit dem Chef der Alternativen Bank der Schweiz geführt, in der er erklärt, wie man Bankgeschäfte machen kann, ohne Dreck, Blut oder Erdöl an den Händen zu haben.
Und bei uns schreibt Robert Miesig einen großen Text darüber, wie Enttäuschung zunehmend zur zentralen Triebfeder für politisches Handeln geworden ist und warum Enttäuschte sich zumeist populistischen Gruppierungen zuwenden. Und er nennt diesen Text die Enttäuschungsgesellschaft.
Aber Hauptsache hat eine Aldi-Tüte für 550 Euro. Das würde helfen, jedem Enttäuschten.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir,
vielen Dank.
Es lebe der Sport.
Und tschüss.